Der Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Folge 82 unseres kleinen gemütlichen Familienpost-Podcastes über Rock'n'Roll-Musik. Und heute werden wir eine der allergrößten Rock'n'Roll-Fragen beantworten.
Oh, ja.
Wir gehen nämlich gemeinsam, wir haben schon mehrfach drüber diskutiert, aber wir sind noch nie an die Quelle gegangen, nämlich an die Gehirne von Axl Rose und Slash.
Oha.
Wir haben letzte Folge schon drüber diskutiert, was die besten Guns N' Roses-Alben sind und welches Album besser ist, 1 oder 2, Use Your Illusion. Und ich habe mich tatsächlich in Axls und Slashs Gehirn begeben.
Wow.
Und habe Forschung betrieben, richtig zu Hause im stillen Kämmerlein.
Ich bin gespannt.
Und wir werden diese Frage beantworten. Aber vorher werden wir natürlich die Frage beantworten, warum wir ein kleines Päuschen eingelegt haben.
Genau, kleine Sommerpause.
Kleine, aber feine Sommerpause. Es war Urlaubszeit.
Wir waren die ganze Zeit eigentlich weg. Ich war 2 Wochen in den USA mit meinen Boys. Familienurlaub, war mega geil. Ein bisschen North Dakota gewesen. Da haben wir Familie. Und die wohnen direkt am Missouri River und haben ein schönes Boot und 2 Jetskis. Und dann bin ich mit meinen Jungs wirklich über diesen River gefahren im Jetski. Ein geileres Freiheitsgefühl gibt's wirklich einfach nicht. Das war mega. Und dann sind wir mit dieser Family noch für eine Woche rüber in deren Ferienhaus nach Florida. Also es kann wirklich schlechter laufen. Alles gut gewesen. Mein Vater hat sich leider ein bisschen hingepackt und verletzt.
Mit dem Jetski?
Am Fuß? Nee, der ist einfach gefallen doof.
Okay.
Und da haben wir dadurch auch ein bisschen das amerikanische Gesundheitssystem kennengelernt. Und das ist dann wirklich so der Punkt, wo du sagst, ich weiß nicht, warum Deutschland immer alle nur jammern, aber ich bin so froh, dass ich hier leben darf, weil der musste dann wirklich auch ins Krankenhaus. Und also er war in 2 Walk-in-Clinics, wo es hieß, ach so, da können wir Ihnen nicht helfen, müssen Sie in die andere. Und für dieses, ach so, da können wir Ihnen nicht helfen, musste er jetzt $850 zahlen.
Was bitte?
Ja. Und
jeweils oder insgesamt?
Nee, jeweils. Und
jeweils
für dieses eine, wo sie dann da waren, das wird jetzt, also es wird insgesamt um die $25.000 kosten. Ja. Und das ist halt einfach so ein Punkt,
ihr
wo
könnt
du
das
sagst,
jetzt nicht sehen, wie mir der Mund,
aber
die Augen,
das ist,
die Ohren
wie
und
gesagt,
alles andere offen steht.
Also wir waren zweimal für 2 Stunden in einer Walk-in-Klinik, also wo so ein bisschen so ein Zwischending zwischen Arzt und Krankenhaus. Die haben uns dann jeweils in ein richtiges Krankenhaus geschickt. Beim einen haben sie ihm ein bisschen den Fuß genäht und so eine blöde Salbe draufgeschmiert, aber nicht mal Antibiotika verschrieben und ihn dann wieder nach Hause geschickt. Das ganze Ding ist angeschwollen wie Otze, natürlich. Und dann mussten wir in Florida nochmal richtig ins Krankenhaus und dann haben die gesagt, oh, ja, dann müssen wir jetzt aber sie sofort einweisen, weil sonst müssen wir ein C abnehmen. So, und dann musste er 3 Tage, 2 Nächte ins Krankenhaus und das kostet um die $15,000-$16,000.
Wahnsinn.
Ja, und das ist das, wo man sich fragt, ich weiß einfach nicht, wie die Leute gegen Obamas Healthcare sein können. Ich weiß es nicht, weil, also das kann, du bist ja dann raus. Die sind da ja nicht versichert. Stell dir mal vor, du fällst und musst ins Krankenhaus für 2 Nächte und es kostet 16.000 Euro. Die hast du ja nicht. Da musst du einen Kredit für aufnehmen, im Normalfall. So, und hier bist du versichert. Sag, ja, ist klar, mir doch egal. Das Blödeste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Typen kriegst, der stinkt, der mit dir im 2-Zimmer-Apartment liegt.
Ja, ja, und dann aber, kannst du dich doch noch dran erinnern, als die 10 Euro Quartalsgebühr
ja,
beim Arzt, Revolution.
Natürlich, also, aber wie gesagt, deshalb, also alles gerne immer mal in Relation setzen, sage ich immer. Das war ein bisschen nervig, ansonsten ein super geiler Urlaub gewesen und du warst ja auch unterwegs.
Genau, ich war einmal beruflich länger in München und danach sind wir nach Montenegro geflogen und da bin ich schon gleich bei unserem heutigen Getränk.
Oh weia.
Der gute alte Slivovitz.
Oh geil, okay gut, das ist gut. Slivovitz ist das Beste.
Ich muss ehrlich sagen, das ist ja so ein Pflaumenschnaps
ja,
oder so. Ich habe den schon lange nicht mehr getrunken.
Doch, gut.
Ich muss bei Slivovitz immer an die wunderbare Geschichte von meinem ehemaligen Mitbewohner drin denken, der mit Kroaten Basketball gespielt haben und die haben mit Slivovitz Namenssaufen gemacht. WM 98.
Oh weia.
Kroatien, Deutschland. Und
ja,
er hatte Christian Wörns und Davor Šuker. Christian Wörns ist in der 42.
Mit
Minute
rot raus
und Davor Šuker hat 3 Tore geschossen.
Ja.
Er sagt, er weiß nicht mehr so viel von dem Abend.
Das glaube ich, weil Slivovitz auch so ein Ding ist, da schmeckt man den Alkohol nicht raus. Jedenfalls nicht so schlimm.
Ich kenne nur diese Geschichte.
Hast du noch nie Slivovitz getrunken?
Bestimmt habe ich den schon mal getrunken, weil ich auch mit vielen Jugoslawen auch Basketball gespielt habe. Aber ich erinnere diesen Geschmack gar nicht.
Pflaume, aber durchaus, wie viel Umdrehung hat die Nummer denn?
40.
Siehst du nämlich und du denkst immer so, ach, das ist so 14 oder 12, aber
ja,
das Ding hat schon ordentlich Power.
Deswegen trinkt man das auch gerne so mit 17, 18, 19.
Siehst du,
Prösterchen.
Dann.
Und um dann mal musikalisch
zu... Oh, shit.
Oh, der ist ganz schön scarf. Ne?
Stimmt, ich hatte was anderes im Kopf. Puh. Mm. Ja, doch, die 40 schmeckst du doch raus.
Fein.
Boah, das Namensaufen hätte ich nicht gern gemacht.
Nee.
Puh. Ich habe das mal gemacht mit beim Eröffnungsspiel von der WM. Ich glaube, das war 2018. Und das habe ich gemacht mit so Zimtschnaps, irgendwas ganz Ekligem. Und ich hatte von Frankreich irgendwie zwei Spieler, die ganze Zeit, ich hatte Griezmann und noch irgendein Pogba. Ich konnte mit beiden Augen gleichzeitig das Schlüsselloch gucken am Abend da. Boah, das war auch nicht schön. Also Namenssaufen ist ganz schlimm. Generell, mach das nicht.
Nein, mach das nicht.
Mach das nicht.
Es sind zwar 20 Jahre später sehr gute Geschichten, ja, aber mach das in nicht. Der Situation ist es wirklich nicht schön.
Genau.
Eine letzte Amtshandlung war, dass ich gesagt habe, ich gehe während unserer Sommerpause aufs Guns N' Roses Konzert in Hannover. Und du gesagt hast, du glaubst nicht, dass es nochmal so gut werden kann wie das Konzert
2017
und? Bei den Messeheimen.
Habe ich recht?
Du hast recht.
Gut.
Aber es kam schon sehr nah dran.
Ja?
Also ja, tatsächlich. 3,5 Stunden.
Das ist anständig.
In Topform. Ich habe jede Menge alte Leute wieder getroffen. Also es war wirklich so, die alte Gang war wieder zusammen. Und ich habe jetzt mir überlegt, wir haben ja diese Endlos-Diskussion Use Your Illusion 1 und 2 haben wir ja ewig geführt. Und ich habe mal so ein paar Statistiken mir angeguckt, beziehungsweise habe ich gedacht, wir gucken mal in die Setlist. Was sagen denn Axl und Slash eigentlich selber? Welches Album ist denn das
Beste? Welche mehr gespielt sind in den
welche
Sets?
Welche werden mehr gespielt? Oh. Welches Album, also in Hannover, wie gesagt, 3,5 Stunden. Es waren, glaube ich, am Ende 28 Songs. By the way, Axl hat da während der 28 Songs 8 verschiedene T-Shirts getragen. Wir haben irgendwann in unserer Bierlaune angefangen mitzuzählen.
Anständig.
Tolle T-Shirts mit Katzen und Blumen und wirklich alles Mögliche. Du kannst ja einfach mal, möchtest du einfach mal raten, wie die Reihenfolge war, welches Album die meisten Songs von gespielt worden sind? Oder
soll ich also ich glaube, die meisten Songs, alles andere wäre verrückt, sind von Appetite for Destruction. Also alles andere kann nicht sein. Und dann muss schon Use Your Illusion kommen. Die Frage ist nur, welches?
Genau.
Und ich sage, es kommt erst 2.
Du sagst, es kommt erst 2.
Ja, ich bin ja auch Team 2.
Also, es ist so. Appetite for Destruction von 28 Songs 8.
Boah.
Use Your Illusion von 16, also von den 28 Songs 5. Use Your Illusion 1. Use Your Illusion 2. 5.
Oh no!
Chinese Democracy. 2 Songs. Von Guns N' Roses Lies. Auch 2 Songs. 2 neue Songs und dann noch 5 Cover.
Neue, in Anführungsstrichen.
Genau, neue Songs. AC/DC, Velvet Revolver, Stooges und noch irgendwas, was ich gar nicht kannte.
Haben okay,
noch
Cover-Songs. Also unentschieden.
Aber, so, jetzt wird's ja spannend. Ne? Die Antwort, dachte ich, die können wir ja so nicht sitzen lassen. Nee. Hilft uns ja null weiter.
Absolut nicht.
Jetzt gucken wir doch mal prozentual.
Ne? Wie die Songlängen oder was?
Nein, prozentual, wie viele Songs sie von dem jeweiligen Album gespielt haben. Appetite for Destruction hat 12 Songs.
Ach so, geht er da jetzt ran.
8 Songs, du Scheiße. Von Appetite for Destruction.
Er macht Astrophysik da draus.
Use Your Illusion hat 16 Songs und es wurden 5, also Nummer 1, 16, 5 aus 16 von 1. 2 hat 14 Songs.
Und 5?
Und 5.
Okay.
Also würde man prozentual sagen, dass es 1 ist, ne? 2.
So wollte ich sagen, ja, 2. Genau. Ich gewinne.
Ich bin Mathe.
Genauso schlecht wie ich, aber genauso, ich wollte gerade sagen.
Genauso schlecht wie ich. Und lustigerweise, Chinese Democracy hat 14 Songs, davon sind 2 genommen worden. Und Lies hat 8 Songs, da haben wir auch 2 von gespielt. Da sieht man dann auch, wie wertig die Alben gerankt worden sind.
Natürlich. Also ich meine, brauchen wir auch nicht lange drüber reden über Chinese Democracy. Also Use Your Illusion 2.
Momentan bei der aktuellen Setlist prozentual vor, aber Appetite for Destruction ist natürlich aber das meistgespielt.
Welches Team warst du? Warst du Use Your Illusion 1? Ja,
ich
habe
gesagt, ich war früher mal 1. Umso älter ich werde, umso mehr.
Genau.
Ich glaube, langsam bin ich bei 51, 49 für 2.
Ja, ich auch.
Aber es ist ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen.
Ich bin immer noch für 2 und der ausschlaggebende Punkt ist Estranged.
Ja.
Bei mir, weil der einfach zu geil ist. Den haben sie auch gespielt, ne?
Ja.
So, und hast du gesehen, dass es jetzt zum Geburtstag von Use Your Illusion wieder eine neue Sonderedition davon gibt, die sie rausgeballert haben?
Mir ist das im Feed angezeigt worden mit 36 unveröffentlichten Songs?
Blödsinn. Nee, mit 93 Songs sind da drauf in der okay. Deluxe, in der Deluxe-Version, aber das sind natürlich alles irgendwelche Live-Dinger.
Ah, okay.
Klar, das sind keine neuen Songs, das sind alte Songs, nur irgendwelche Live-Aufnahmen, die es noch nicht gab. Es gibt eine besondere Version von November Rain mit komplettem Orchester, okay. die es vorher noch nicht gab. Und es gibt ein 100 Seiten Bildband mit Bildern, die es bislang auch noch nicht gab. Also jede Menge unveröffentlichtes Material. Ja, aber nicht wirklich neues, sondern altes unveröffentlichtes Material. Und kostet 500 Euro. Also was? Die Deluxe-Version, ne? Mit den 93, I don't know. So, und das Ding ist, es ist einfach immer wieder dieser Punkt, dass du das Gefühl hast, die retten sich nochmal über ein Jahr mit noch einem Reissue, mit nochmal was Neuem raus. Und ich finde, also mir schwillt immer weiter der Kamm und meine wirklich deutlich vorhandene, ich will nicht sagen Liebe, aber wirklich große Sympathie für Guns N' Roses sinkt und sinkt und sinkt, weil wirklich, wann war die Reunion? 2016?
Mhm. 16, 15, irgendwie sowas.
Also ne? Es sind jetzt 6 Jahre, 6,5 sagen wir mal, und immer noch kein neues Album, und diese neuen Songs waren ja auch nur neu aufgelegte alte Songs aus der Chinese Democracy Geschichte. Das heißt, gar nichts Neues in 6 Jahren, und sorry, das geht gar nicht. Das verstehe ich nicht, und das finde ich auch einfach nur schwach.
Was mir, wo mir ja total der Kamm schwillt, ist, dass die jetzt in diesem Alter noch so geile Shows abliefern und ihr Ego zurückschrauben, weil sie Songs spielen von Velvet Revolver.
Ja.
Also, ne, dieser ganze Clinch ist weg. Sie spielen Songs von Chinese Democracy, ja. die Axel ja offenbar alleine geschrieben hat. Da gibt's jetzt gar kein Problem mehr. Aber als ich als kleiner Pöks, als 12-Jähriger da stand, da konnten sie keine vernünftige Show abliefern. Ja, weil
das waren die ganzen scheiß Drogen.
Ja, das war auch einfach, glaube ich, das Ego-Ding. Und ich ja, glaube, dass Axel mittlerweile einfach weiß, wenn ich jetzt scheiße bin, dann zerstöre ich mein eigenes Lebenswerk und deswegen liefere ich. Und das, finde ich, ist dann sowas, wo ich denke, da hätte doch früher auch mal ein bisschen euer Ego
zu. Aber es ist doch auch keiner mehr Team Axel, oder? Ich meine, es sind alle Team Slash, weil auch Axel ja natürlich weiß, Slash hat gezeigt, er kann auch ohne mich, ich kann ohne ihn gar nichts, weil ich habe Chinese Democracy gemacht und jede Menge Autos in Schuhschrott gefahren, Frauen verprügelt und sonst habe ich nichts geleistet.
Und vielleicht liegt es auch einfach daran, man muss es dann sagen, Axel hat die Zeit doch deutlich mehr zugesetzt als Slash. Der sieht wirklich aus wie eine sehr, sehr alte Frau. Ja. Die irgendwie, ich habe neulich Fest und Flauschig gehört, da hat er, wie heißt denn der andere, Olli Schulz erzählt, dass Xavier Naidoo, und so ist es bei Axl Rose auch, wie eine sehr, sehr alte Oma aussieht, die immer gramgebeugt ihre Einkaufstaschen nach Hause
aber tragen. Glatt gebügelt und glatt gezogen, ordentlich Botox reingefeuert.
Wir hatten die Frau von einem Kumpel dabei, die gesagt hat, sie hatte früher ihr ganzes Teenagerzimmer mit Axl Rose Plakaten tapeziert, irgendwie 16 oder 18 Stück hat sie uns dann nach ein paar Bieren erzählt, die hingen da an ihrer Wand, und wenn dann so ein Close-up von Axels Gesicht kam, da ist wirklich jeder Teenie-Traum wie eine ganz kleine Seifenblase zerplatzt.
Aber also, wirklich.
Das war, ja, aber deswegen, also das war wirklich sehr, sehr gut. Du hast schon was verpasst, aber du hattest
aber natürlich Angus Young war nicht auf der Bühne.
Nee, und so. Da muss ich sagen, da bin ich fast hinten rübergefallen, weil sie das AC/DC-Cover, übrigens Walk All Over You von der Highway to Hell, ein super Song, gespielt haben, dachte ich natürlich, wo jetzt, ist er, ja. wo ist er? Mein Kopf, wie so ein Erdmännchen, habe ich mich aus der Menge nach oben geschraubt und dachte, wo ist er? Und habe schon gekreischt wie ein 12-Jähriger, aber sie haben es dann alleine gespielt. Trotzdem sehr geil. Und man Gut. hat auch gesehen, dass es Axel sehr viel Bock gemacht hat, aber ja, deswegen, es war eine sehr, sehr runde Sache, wo wir vielleicht dann mal übergehen zu dem nächsten Thema, was ich hier auf meinem Zettel, ich habe mich heute mal vorbereitet habe, für die Sommerpause. Was ich finde, nicht so eine sehr, sehr runde Sache ist, ist die guten Freundinnen von uns, Thunder Mother aus Schweden. Eine super sympathische, nette, tolle Band, die auch momentan mit den Scorpions, unseren alten Lokalmatadoren, durch die USA touren.
Was ich sehr cool finde, weil Mega. Einfach wirklich, are you ready for some hurricane and thunder? Ist natürlich wirklich perfekt. Also wirklich jetzt mal, damit durch die USA zu reisen mit diesem Slogan, besser geht's nicht, finde ich super.
Total top, ne?
Ja, aber das Album ist es nicht.
Das neue Album, wie heißt das, habe ich mir aufgeschrieben, Black and Gold. Ich habe es irgendwie im Urlaub am Strand zweimal oder dreimal probiert. Ich habe es durchlaufen lassen. Es tut auch nicht weh. Es ist ganz solide gemacht, aber ich finde, es klingt ein bisschen sehr
gewollt.
Genau. Ach, Malen nach Zahlen.
Genau das. Also es war genau auch das, war mein Eindruck. Es klingt gewollt. Black and Gold ist deshalb, weil es eben ihre Farben sind. Das haben sie, ihr ganzes Bühnenoutfit ist immer aus Schwarz und Gold. Und sie haben gesagt, das sind jetzt unsere Farben. Deshalb nennen wir auch das Album so. Die Single ist okay. aber es ist genau das, was du sagst. Ich habe auch, das war genau das, was ich im Kopf hatte. Es ist gewollt. Es ist nicht so, es springt kein Funke über. Und es ist, also es klingt nach Arbeit. Es klingt, als wäre es wirklich so, Mädels, ihr müsst jetzt ein Album rausbringen, damit wir weitermachen können nach der Pandemie. Alle bringen ein Album raus. Ihr müsst ein Album rausbringen. Macht was, damit wir jetzt weiter diese Maschinerie am Laufen halten können. Denn ihr seid gerade dick im Kommen. Es steht an die Tour mit den Scorpions. Wir brauchen dafür ein Album. Und weißt du was? Ja, es ist nicht geil, aber ganz ehrlich, immerhin. Weil das, um nochmal auf unser Thema vorher zurückzukommen, könnten Guns N' Roses ja auch mal machen. Ich meine, wirklich, das ist die einzige große Band, finde ich oder glaube ich, die die verfickte Pandemie, Entschuldigung, nicht genutzt hat, um wenigstens irgendwas zu machen. Fast alle haben ein Album rausgebracht, weil sie gesagt haben, wir haben 2 Jahre Zeit gehabt, nichts zu tun. Du bist Musiker, tu was, arbeite, mach Musik. Ich verstehe das wirklich nicht. Und ihr merkt vielleicht, es macht mich ein kleines bisschen sauer. Und ja, ich finde das Thunder Mother Album auch nicht so geil.
Aber es ist jetzt auch nicht komplett.
Also es kann ist auch nicht scheiße.
So. Und aber es bleibt halt nichts hängen, finde ich.
Nein, so. Aber wie gesagt, es ist wenigstens, haben die ihren Job gemacht. Und Guns N' Roses machen ihren Job einfach nicht.
Genau. So,
und von daher lieber das als gar nichts.
Ich glaube, bei laut.de stand in der Kritik, ich fand, das war auch so ein bisschen so ein bisschen Malen nach Zahlen. Hier machen wir noch einen geilen Hook mit dem tollen Gesang von Guernica, hier noch einen geilen Riff von Philippa oder was. Also so, ja. Es ist so, hier muss noch das hin und ich finde, die Songs hören sich wirklich sehr, sehr ähnlich an und es bleibt wenig hängen und deswegen kann man mal reinhören, aber leider
nichts. Wir haben einfach, weil wir sie so gerne mögen und weil sie so eine absolut sympathische Band sind und weil ich einfach auch finde oder es toll finde, dass eine All-Girl-Rockband jetzt wirklich im ganz großen Zirkus mitspielt. Weil das muss man mal auch ehrlich sagen, das gab es bislang nicht. Joe and Jett in the Blackhearts war es mit ganz großen Einschränkungen mal eine All-Girl-Rockband und Thunder Mother sind die einzige All-Girl-Rockband, die jetzt wirklich im großen Zirkus anfängt mitzuspielen und davor habe ich nach wie vor größten Respekt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie kriegen von uns alle Unterstützung, die Sie kriegen können. Wir werden Sie in diesem Podcast weiter pushen. Ich werde Sie auch im Programm weiterspielen, weil ich Sie einfach toll finde, weil Sie wirklich auch super sympathisch sind. Ich meine, die saßen hier, haben sich Kuchen und Speckbrötchen reingepflanzt und fand es einfach, weil sie, boah, ich habe jetzt Hunger und ja, normalerweise achten wir auch drauf, aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt was Richtiges. So, das sind tolle Mädels und ich wünsche denen nur das Beste und hoffe, die werden noch viel erfolgreicher. Aber wenn ich es jetzt bewerten muss, muss ich auch sagen, das ist eine 3-, das Album.
Genau, also ich finde auch immer, das kann man ja auch trennen. Man kann ja auch Leute mögen, deswegen muss man ja nicht alles.
Sollte man nicht, genau, gerade so, nicht, also, wenn man so einen Podcast macht wie wir.
Nee, genau. Und also ich finde ja, auch wenn ich dich über alles liebe, finde ich ja auch nicht alles toll, was du machst.
Was?
Da bin ich aber persönlich ring. Was? Hingegen etwas, was ich sehr, sehr toll finde, was ich auch am Strand mehrfach rauf und runter gehört habe und was wirklich ein Spitzenalbum ist, ist das neue Album von Megadeth, Dave Mustaine. Da würde ich gleich mal einen Song auf unsere Playlist tun. Mein Französisch ist so schlecht, du wirst wahrscheinlich besser betonen
können. Aber ist es Französisch? Ich glaube, die ganze Zeit Célébutante?
Es hat so einen Akzent, sonst was.
Célébutante?
Keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wir spielen es einfach mal. It's not a watch, it's an obsession. Célébutante.
So betont ist Dave.
Das ist mit Mustaine. Sicherheit falsch.
Mit Sicherheit. Ich habe auch irgendwie, weil ich das Album so geil fand, und da ist genau das Gegenteil, ne? Total, er hatte ja jetzt Kehlkopfkrebs. Das Album heißt irgendwie, was ist Sick, The Dying and The Death? Also schon mal irgendwie, ne, sehr nah an seinem Lebensding, so ein Song drauf, Junkie. Der Kollege war mit 40, habe ich jetzt in der Biografie gesehen, schon 17 Mal in einer Entziehungskur. Also ist natürlich auch ein Riesenidiot, muss man leider sagen. Ne? Ja. Irgendwie so ein ganz rechtskonservativer Spinner. Aber dieses Album, ich bin nicht so der Megadeth-Fan, aber irgendwie, ich habe jetzt nachgelesen, überall wird es abgefeiert, das Beste seit 20 Jahren. Und ich habe es auch echt, ich habe es jetzt auf der Radfahrt hierher wieder durchlaufen lassen. Und da ist echt so, dass so viele Hooks und Songs wirklich hängen bleiben, kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwie Bock hat auf so ein bisschen Brett. Meine Freundin kotzt, weil sonst zu Hause immer eher so ein bisschen was eben Richtung Thunder Mother oder so ein bisschen mehr Grooviges läuft und jetzt momentan.
Mal erstmal voll auf eine Moppe.
Genau.
Was so. Ist denn los mit dir? Seit wann magst du denn so eine Musik? So.
Ja, sehr schön. Da sind wir wieder voll im Klischee. Und ihr merkt schon, die Liste vom Jan ist vor allen Dingen diesmal lang. Ich werde aber mal ganz kurz ein Thema einwerfen, zwischenwerfen, weil es tatsächlich ganz gut passt. Denn ich habe auch ein neues Album, was man noch nicht hören kann, weil es erst am 18. November rauskommt. Wo aber die Vorboten, die man jetzt hört, wie ich finde, absolut überraschend gut sind. Und das ist das neue, ja, man mag es kaum glauben, Nickelback-Album.
Was?
Ja, das neue Nickelback-Album kommt am 18. November, heißt Get Rollin'. Und die Single, die sie jetzt rausgebracht haben, ohne Witz, finde ich richtig gut. Endlich mal, nämlich eine Single, wo Nickelback Vollgas geben, sonst bringen sie ja immer diese radiotauglichen, eher langsamen Dinger raus. Aber, und die packe ich heute auch schon mal auf die Liste, kann ich dir schon mal ankündigen, die neue von Nickelback, San Quentin, die ist geil. San Quentin.
Das klingt gar nicht so schlecht. Es fällt mir schwer, es über die Lippen zu bringen.
So nämlich.
Aber das überrascht mich jetzt durchaus. Ich hatte eigentlich hinten schon so ein ungutes Ziehen, so eine Gänsehaut.
Bis ich auch. Schienbein. Aber das muss man, finde ich, auch mal anerkennen. Weil das ist ja nun eine Band, wo immer alle meckern und sagen, boah, Nickelback ist voll scheiße. Und alle hassen Nickelback. Es gibt jede Menge Seiten dazu und eigene Gruppen bei Instagram, dass alle Nickelback scheiße finden. Aber Nickelback ist die erfolgreichste Band der 2000er.
Ist das so?
Die ist die erfolgreichste Band der 2000er.
Wahnsinn.
Ja, und das kommt irgendwo her. Die haben über 50 Millionen Alben mittlerweile verkauft. Und wie gesagt, ich finde auch viel von denen nicht geil. How You Remind Me fand ich super, den ersten. Alles danach fand ich richtig kacke. Dann haben die ein sehr, sehr geiles Cover von Saturday Night's All Right for Fighting.
Das ist, glaube ich, auch auf unserer Liste.
Genau, weil es auch wirklich gut ist, zusammen mit Kid Rock. Und haben noch eine gute Single und alles andere fand ich auch wirklich doof. Und ich muss wirklich sagen, diese Nummer hat mich richtig weggehauen. Als ich die gespielt habe das erste Mal, ich habe die laut gedreht, ich fand die richtig geil und bin sehr gespannt jetzt mal auf das neue Album. Und wo du gerade gesagt hast, wir lösen jetzt mal ein Problem. Wir beantworten jetzt nämlich auch mal eine Frage, die sich jeder schon tausendmal gestellt hat.
Bin ich gespannt.
Ich stelle sie dir. Wie heißt der Frontmann von Nickelback?
Chad Kroeger.
So. Pass auf. Und jetzt hat er nämlich ein Interview gegeben und die hat auch gesagt, hey, it's Chad Kroeger or is it Chad Kroeger? Und jetzt hör mal, was Chad Kroeger gesagt hat tatsächlich dazu.
It's Kroeger. Don't trust the internet.
It's Kroeger. Also der heißt Chad Kroeger und keiner weiß warum. Der wird mit OE geschrieben, aber er heißt Chad Kroeger. Das ganze Internet ist 50-50 gespalten. Einigen sagen Kroeger, die anderen sagen Kroeger. Und er hat nie was dazu gesagt. Und sie hat ihn dann auch gefragt, warum hast du denn nie was dazu gesagt? Und dann hat er gesagt, ey, alle sagen immer, und bei uns ist Chad Kroeger und stellen dann die erste Frage. Und wenn die mit ihrer Frage durch sind, muss ich die Frage beantworten und kann nicht mehr sagen, ach übrigens, du sprichst meinen Namen.
Also er ist so höflich, dass er das nie berichtigt hat.
Ja. Nun, was ich an der ganzen Geschichte wirklich absolut nicht verstehe, ist, das ist sein Künstlername. Kroeger, der heißt Turton eigentlich.
Wie heißt er? Chad Turton?
Ja.
Wie? Turton?
Turton. Glaube ich. So, Turton, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich kann gleich nochmal nachgucken. Aber Kroeger ist absolut nicht sein Name und Kroeger. Warum nimmst du den Künstlernamen, wo kein Mensch weiß, wie man den richtig ausspricht? Wie dumm muss man sein?
Ja, und was ist an Kroeger oder Kroeger so geil?
I don't know.
Also, das ist doch irgendwie, nicht. Also, das
also niemand versteht das, und aber wir wissen es jetzt. Chad Robert Turton.
Okay.
Ist ein richtiger Name. Ich meine, Turton klingt wie Turt. Das ist scheiße, so das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber Kroeger und warum dann so kompliziert? Nobody knows, aber jetzt wissen wir ganz genau, wie ausgesprochen wird. Hier nochmal.
It's Kroeger. Don't trust the internet.
Also wenn ihr ihn trefft.
Chad Kroeger.
Kroeger.
Oder er sagt, ey, Turton, how you doing? Haben wir das auch gelernt.
Was ich noch ziemlich geil finde, was ich auch gleich auf unsere Liste tue, ist vorgestern, was haben wir heute? Freitag, Donnerstag,
ja,
ist das neue Klatschalbum Sunrise on Slaughter Beach rausgekommen.
Schön.
Die spielen auch jetzt in Hannover. Ich habe mir Tickets geholt im November mit Vorband übrigens, Green Lung. Die sind auch auf unserer Liste. Also wer die Chance hat, die zu sehen, der sollte das vielleicht mal austesten. Die sind auf Deutschland-Tour und der Song heißt Strive for Excellence und ich finde ihn richtig geil.
Entschuldigung, ich muss, bevor ich den spiele, was ich gerade sehe, ich habe ja schnell gerade Chad Kroeger oder Kroeger gegoogelt. Weißt du, wie sein Bruder heißt? Er heißt Mike Kroeger. Wie Mike Krüger? Also was ist das denn und wieso heißt der auch Kroeger?
Jetzt ist doch das ist auch von vorne bis
hinten. Es ist doch alles erlogen, ein ganz oder? Großer
Ich dachte, Mist. Der heißt jetzt Freddy Krueger. Oder
das wäre noch viel witziger. Also, wir hören rein in Klatsch vom neuen Album. Das klingt so, We Strive for Excellence. Yes, we do.
Doch. Kommt auch auf unsere Playlist.
Sehr
die
gut.
Unter den Top 10 aller Spotify-Playlists ist.
Ich dachte auch, was ist denn hier passiert? Hast du letztens gepostet, ja, und ich kam aus dem Feiern gar nicht wieder raus.
Es hat mich sehr überrascht, weil es, ja, sind schon ziemlich viele, was mich überrascht, aber unter den Top 10, gut, wahrscheinlich gibt es Leute, die veröffentlichen einfach
mach 100 Playlists. Mach das nicht klein. Unter den Top 10, der meistgehörten Playlists auf Spotify. Hallo, das, ne, ist geil. Von
oberste
daher,
10, also nicht Top 10, oberste 10%.
Ja, Top 10.
Top 10.
Für mich ist das Top 10%. So, die Top 10% von Spotify. Und da ist unsere Playlist mit drauf. Also vielen Dank fürs Hören, Leute. Und das freut uns natürlich sehr, dass ihr so viel Spaß habt an der Mucke, die wir euch empfehlen. Dennoch werden wir demnächst unsere Playlist ein bisschen entschlacken und mal eine Folge auch dazu machen, wo jeder von uns mal ein, zwei von dem anderen wegzimmert, weil er die Scheiße findet und ersetzt durch was anderes. Aber insgesamt freue ich mich da auch sehr drüber. Sie ist auch divers, würde man sagen.
Genau,
da ist, also da ist
alles bei.
Da ist von bis wirklich eine Menge unterwegs, aber eben auch bekannte Sachen, unbekannte Sachen. Von daher, mich hat das so gefreut, wirklich, als ich das gesehen habe, dass die so beliebt ist bei Spotify. Also vielen, vielen Dank fürs Hören.
Dann habe ich noch hier auch auf dem Zettel, darüber müssen wir reden. Ich habe nämlich mir für den Urlaub ein Denko Jones Buch geholt.
Natürlich hast du das.
Ein sehr, sehr lustiges Buch, kann ich nur allen empfehlen. I've Got Something to Say. Und da
kreativer Titel.
Genau, da sind wirklich gute Sachen drin. Zum Beispiel stellt er so moralische Fragen an Rockkünstler. Und davon würde ich gerne mal eine oder zwei an Musikfans weitergeben. Wer ist dein absoluter, also ein Rocker, wo du sagen würdest, den würdest du unbedingt mal treffen wollen und sprechen und.
Muss der noch leben?
Ist scheißegal.
Freddie Mercury.
Okay, pass auf. Gretchenfrage aus Denko Jones Buch. Du triffst Freddie Mercury.
Mhm.
Du weißt, er ist ganz, also wenn du was Falsches sagst und unhöflich bist, kann es sein, dass er überhaupt nicht mehr mit dir redet. Aber er hat eine Stunde Zeit dir eingeräumt. Und er kommt rein und hat einen dicken, fetten Popel im rechten Nasenloch hängen, aber so einen richtigen grünen, fetten Fuzzi.
Yeah.
Sprichst du ihn drauf an oder nicht?
Also auf gar keinen Fall am Anfang, sondern das ist so ein Ding, das ist ja so. Ich habe ja schon das ein oder andere Interview mal gemacht und du musst ja immer, es muss ja immer irgendwas entstehen zwischen dir und dem, den du interviewst oder mit dem du sprichst. Und ich hatte Interviews, da ist gar nichts entstanden, weil die Leute einfach keinen Bock hatten oder nicht cool waren. Dann hatte ich natürlich mein absolutes Lieblingsinterview mit Kirk Hammett, der so cool und lässig war, mit dem du jeden Scheiß machen konntest. Das hast du nach 3 Minuten, war klar, mit dem kannst du in dieser Stunde jede Menge Scheiß machen. Und das haben wir auch gemacht. Haben uns Häschenohren gezeigt, haben die Rollen getauscht, er hat mich interviewt und all so ein Scheiß. Bombe. Wenn es so läuft, klar, sag ich übrigens, du hast hier einen Grün. Aber niemand nimmer Hi, I'm Per and there's something in your nose. No. Auf gar keinen Fall am Anfang. Wenn du eine Stunde Zeit hast, erstmal laufen lassen, gucken, wie es sich entwickelt und wenn du merkst, das ist eine absolute Diva, I don't care, hat er da halt den Popel hängen. Wenn ich aber merke, oh, geil, dann würde ich es ihm sagen. Aber ganz andere Frage für mich ist ja immer, es gibt ja diese Regel, don't meet your heroes. Ne? Ich hätte ja wirklich Angst, Freddie Mercury brauche ich die Angst nicht haben, der ist tot, aber mein ganz großes Ziel. Vielleicht
musst du genau deswegen Angst haben, dass du ihn mal triffst.
Gut.
Weil er tot ist.
Das ist jetzt nochmal wieder eine andere Metaebene, aber mein ganz großes Ziel und mein ganz großer Traum ist ja, dass ich irgendwann es schaffe, Bruce Springsteen zu interviewen.
Ja.
Weil ich ein riesen Fan bin, weil ich den toll finde, weil ich seine Musik mag, weil ich ihn auch als Typen gut finde. Aber dann wirklich so, was ist, wenn du dann merkst, dass der scheiße ist? Das ist immer nämlich, das finde ich, ist die große Frage. Was machst du, wenn du dein ganz großes Idol triffst und es ist ein riesen Arschloch?
Tja.
Ne?
Eine Gretchenfrage stelle ich dir noch.
Oh ja. Die erste habe ich schon super gefunden.
Wir spielen jetzt nochmal das Spiel mit Queen weiter.
Mhm.
Wir sagen mal, die leben alle noch. Die schmeißen ihren Gitarristen raus und eine gute Fee kommt und sagt, pass auf, du kannst auf diesem Album mitspielen und wirst damit Teil der Queen-Geschichte und das wird dein Leben lang in deinem Lebenslauf, ne? Du kannst ja immer sagen, ich habe mit Queen ein Album aufgenommen, aber es wird das schlechteste und ein sehr schlechtes Album.
Oh no. Und jetzt kann ich entscheiden, ob ich das machen würde?
Ja oder nein?
Auf keinen Fall.
Warum nicht?
Weil ich tatsächlich nicht das Ego habe, um mit meiner schlechten Leistung dieses große Queen-Denkmal zum Einsturz zu bringen.
Aber du bringst es ja nicht zum Einsturz.
Doch.
Du machst am Ende guck mal, hat es Franz Beckenbauer geschadet, dass er nochmal bei, wie hießen sie, New York, klar, sonst was gespielt
Kosmos
hat? New York Cosmos.
Glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr genau. Ich glaube schon. Was ihm geschadet hat, war, dass er beim HSV gespielt hat. Pass mal auf, so meinen wir erstmal. Aber
der Eggers ist Werder-Fan, falls das noch nicht
klar war. Also erstens kann ich auch gar keine Gitarre spielen und bei deinem Queen-Beispiel, dann ist es, ich würde Brian May ersetzen. Also ich meine, das ist wirklich, als würdest du sagen, du ersetzt Slash bei Guns N' Roses. Also das, oder Jimmy Page bei Led Zeppelin. Also ich meine, Brian May ist Queen, das ist seine Band gewesen. Nee. Also das wäre mir zu viel. Das wäre mir zu viel Druck, zu viel Häme, die dann auch kommt. Nee, würde ich nicht machen.
Ja, ist ja ein durchaus, wie sagt man?
Ganz klares Nein.
Ein guter Standpunkt.
Ja.
Aber es lohnt sich, finde ich. Also da sind halt 20 oder 30 von diesen Fragen
super sehr lustig. Geil. Ich will noch mehr. Hast du noch mehr?
Ich bringe nächstes Mal das Buch mit. Ja. Wir können da nochmal drei oder vier Sachen machen. Aber
voll geil.
Das ist tatsächlich sehr lustig und ich saß dann auch am Strand und habe da immer vor mich hingegniggert und gegrübelt, weil das wirklich sehr, sehr lustig ist. Aber, und jetzt kommen wir wieder zu der Musik, er hat auch sehr viel da drin geschrieben, das mag ich, habe ja schon ein paar Mal so an Denko Jones, er ist ja wirklich Fan durch und durch und erzählt seine großen Fanmomente und seine großen Fanlieben. Und dann hat er mehrfach die Band Death Angel erwähnt. Die tue ich nämlich auch auf die Playlist und auch die sind, ich weiß nicht, ich habe momentan eine ziemliche Metal-Phase.
Ich wollte auch gerade sagen, knallt alles ganz gut bei dir. Hören wir rein, The Moth. Okay, also da muss ich auch sagen, langsam kann ich deine Freundin schon verstehen auch. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Aus der Bay Area und das erste Album hat Kirk Hammett produziert.
Wundert mich nicht.
Nee, ne?
Nein.
Aber also ein sehr gutes Buch. Ich finde die Band auch geil und kann ich allen nur sehr empfehlen.
An dieser Stelle setze ich auch noch was auf unsere Liste. Es gibt nämlich noch eine Band, die wir hier auch eigentlich wirklich sehr schätzen. Wir haben ja so ein paar Bands aus Deutschland, die wir in der langen, langen Geschichte unseres Podcasts, der jetzt ja immerhin auch schon über 2 Jahre alt ist, ne? Immer auch, ja, lang. Gefeatured haben, sogar mehr, oder? Ist doch egal. Auf jeden Fall lang über 2 Jahre, dick über 2 Jahre, fast 3 mindestens. Und da gehören Thunder Mother dazu, natürlich die New Roses, weil wir uns auf deren Konzert quasi zu diesem Podcast entschieden haben. Aber wir haben auch immer mal wieder über Kiss and Dynamite gesprochen.
Das stimmt.
Und die haben auch eine neue Single und die ist auch tatsächlich gut geworden, heißt Only the Dead. Und die packe ich noch mit drauf. Auch absolut genau das, was man von denen erwartet hat. Das ganze Album ist absolut auch durchhörbar und gut geworden. Von daher Kiss and Dynamite kann ich jedem wieder gerne ans Herz legen.
Und ich sehe toupierte Haare und Spandex-Tigerhosen ja, dazu.
Genau, aber voll geil. Also ich meine, das ist auch eine Sache, muss man sagen, das wird ja jetzt schon gerade wieder viel mehr in. Du siehst ja jetzt ganz viele neue Bands, die jetzt auch wieder voll auf diesen 80er-Style gehen. Aber das haben Kiss and Dynamite ja eben auch schon von Anfang an gemacht. Und die gibt's ja nun schon auch tatsächlich viel länger, als man immer so weiß. Ich glaube nämlich auch schon ansatzweise so 20 Jahre. Und
kommt hin, ne?
Die haben immer schon so gespielt. Und dann ist es ja auch unique und cool, wenn du es nicht eben erst jetzt machst, wo es alle machen.
Ich muss noch einen Filmtipp loswerden hier, steht auch noch auf meiner Liste.
Ich bin gespannt.
Netflix, Trainwreck, die Doku über Woodstock 99, also ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast.
Nee.
Kann ich jedem wirklich allerwärmstens ans Herz legen.
Aber brauchst du starke Nerven, ne? Bei Woodstock 99, das war ja ein ganz, ganz heftiger Scheiß.
Also das ist wirklich richtig übel, aber natürlich auch richtig, richtig sehenswert, weil da so viele Geschichten drin sind, alleine nochmal zu sehen, wie 200.000 Menschen in der Pre-Handy-Ära zu irgendwie Mucke abgegangen sind. Das ist schon beeindruckend, natürlich, wie das Ganze da übel eskaliert ist.
Vergewaltigungen direkt während und einem Konzert vor der Bühne.
Also, ja, also ganz übel. Das Allerübelste, was ich fand, war, dass die dann natürlich irgendwie da in dieser dreiteiligen Doku irgendwelche Besucher und Besucherinnen hatten und die hatten dann ein Problem, also die haben praktisch die Catering-Lizenzen verkauft. Deswegen haben die Leute, die gekauft hatten, richtig viel Kohle für Wasser und so genommen, das bei 35.000 Grad draußen. Haben die Leute angefangen, die Wasserleitung anzuhacken und dadurch sind Toiletten und Trinkwasser ineinander geflossen.
Oh shit.
Und die Leute haben das natürlich nicht überall sofort gerafft und haben dieses Wasser getrunken. Und da ist eine Frau, die hat irgend so eine Krankheit, die du eigentlich also die heißt Schützengrabenfäule, hat die im Mund gehabt. Die ist irgendwie am Sonntag abgereist, direkt zum Arzt. Und der hat gesagt, wo haben Sie das denn her? Die hatte halt dieses Wasser getrunken. Und dann siehst du da in dieser Doku, diese Aufnahmen, wie die alle, weil es halt Woodstock ja damals dieses Regending gab, sich alle im Schlamm suhlen. Und dann hörst du diese Geschichte, du weißt, die suhlen sich nicht im Schlamm.
Na, das ist scheiße.
Das ist halt irgendwie Trinkwasser gemischt mit der ganzen Abwasserscheiße von irgendwie 300.000 Menschen.
Ja.
Also, aber sehr, sehr beeindruckend. Natürlich ganz, ganz übel mit den ganzen Vergewaltigungen, Gewalt und am Ende fackeln sie da ja auch. Also mir war das aber auch gar nicht mehr so bewusst, obwohl das ja meine Generation und auch, man hat das mitbekommen.
Es wurde auch damals überhaupt nicht, also wenn das heutzutage passiert wäre, das wäre durch alle Medien gegangen. Damals hat man kaum was davon gehört. Es war in den USA, es hat hier niemanden so ganz groß interessiert. Da war das auch alles noch nicht so schlimm mit Vergewaltigung hier und da. Ach, naja, und sie hat ja auch, vielleicht wollte sie es ja auch nicht besser, bla bla bla, so eine Scheiße. Ne? Deshalb wurde das überhaupt nicht so groß gemacht und daran sieht man eben auch, wie sich die Welt verändert hat seit 1999.
Ja, und was mir auch nicht so bewusst war, dass die, also die haben ja wirklich dann irgendwann die Nationalgarde geschickt, weil
ja.
MTV die Übertragung abgebrochen hat, die haben da ja alles in Brand gesteckt, da sind irgendwelche Laster, hier so Gastanks explodiert, also das war wirklich wie
Krieg.
Genau, also die fangen halt die Doku auch mit so Bildern an und da fahren irgendwelche Anwohner lang, die haben das damals mit ihrer V8 oder VHS-Kamera gefilmt, die sagen, it looks like a war zone. Also so, du denkst, und das kann, also dass das so eskaliert und da finde ich dann auch immer gruselig, diese Gruppendynamik, die so Sachen kriegen, wenn dann natürlich irgendwie der Frust kommt auf, die haben sich irgendwie verarscht gefühlt, das war zu teuer irgendwie, ne? Die sind ja da scheiße behandelt worden, dann haben irgendwelche Bands abgesagt. So, und dann drückst du den als große Kerzenzeremonie zum Schluss noch jedem
Feuer in der Hand.
Genau, so. Natürlich mega clever, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also diese Doku, diese drei Teile, a 45 Minuten von natürlich ganz üble Szenen, aber auch irgendwie ist ja irgendwo dann auch Musikgeschichte, was da geschrieben wurde. Also kann ich jedem nur empfehlen. Und ich habe mir die angeguckt und hatte wirklich mehrfach im positiven als auch im natürlich übelsten Sinne Gänsehaut, weil wenn du das siehst, was da abgeht, das ist wirklich, wirklich krass. Aber kann man sich sehr, sehr gut an. Guckt sich gut weg.
Siehst du.
Kann ich nur empfehlen.
Dann kommen wir zur Fuck 4.
Würde ich sagen.
Da hatten wir in dieser Woche die Beerdigung von Queen Elizabeth II. Das war eine Wahnsinnsberichterstattung rund um den Tod und die Aufbahrung und dann eben auch um die Beerdigung von Queen Elizabeth II. Und deshalb Grund genug für uns, da mal etwas anders ranzugehen. Und zwar in unserer Fuck 4 die vier schlimmsten Dinge rund um dieses ganze Thema rauszufinden. Ich fange mal an.
Fang du mal an, genau.
Und für mich ist der absolut größte Abfuck an dieser Geschichte die Berichterstattung. Und die Berichterstattung dazu war nämlich, und das ist es, was mich im Moment generell an der Berichterstattung in Deutschland, aber auch sonst überall stört, wir sind im Schwarz-Weiß-Modus. Es ist entweder alles toll oder es ist alles scheiße. Und es war entweder so, dass alle gesagt haben, Queen Elizabeth II., eine Persönlichkeit, wie sie die Welt nicht mehr hat, wie es die nicht mehr gibt, wie es sie nie wieder geben wird. Eine Frau, die für die Stabilität Englands alles getan hat. Eine Frau, die so unvergleichlich war wie keine andere. Sicherlich, klar, hat Queen Elizabeth II. Für Stabilität in England gesorgt. So. Aber da waren natürlich auch andere Seiten, zum Beispiel Kolonialismus, der auch unter ihr betrieben worden ist. Sie war Oberhaupt in Afrika, in vielen Ländern und da wurden durch die britische Armee einfach Millionen Schwarze abgeschlachtet während ihrer Amtszeit. Das weiß man hier immer gar nicht, weil darüber auch nicht berichtet wurde. Aber da hat sie sich nie zu geäußert, sie hat sich nie davon distanziert. So, und entweder hieß es, Queen Elizabeth ist die Allergeilste oder es hieß, ich weiß überhaupt nicht, worüber hier geredet wird. Die Tyrannin ist endlich tot. Wo ich gesagt habe, ja, nee, das ist es jetzt auch nicht. Und ich finde wirklich, es wird mal wieder Zeit, dass vor allen Dingen, es interessiert mich natürlich hauptsächlich die deutsche Berichterstattung, dass wir da bitte mal wieder ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und ein bisschen differenzierter berichten, weil es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es sind halt Grauzonen da. Gerade bei einer Persönlichkeit, die über 70 Jahre, und zwar, ich würde behaupten, mit die bewegendsten Jahre, die Europa überhaupt hatte, die große Monarchin war, selbstverständlich, wenn das so bewegende Zeiten waren, gibt es da solche und solche Sachen. Und ich finde, wenn man jetzt, ich sag mal, 10 Tage lang, jeden Tag, mehrere Stunden darüber Bericht erstattet, dann ist es nicht zu viel verlangt, das ein bisschen differenzierter zu machen als die größte Persönlichkeit Europas ist tot, oh mein Gott. Oder die größte Tyrannin Europas ist tot, oh mein Gott.
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Berichterstattung mitbekommen, weil mich das wirklich gar nicht interessiert. Aber natürlich kriegt man oder habe ich es mitbekommen, ne? Ist ja gar keine Frage. Was ich mich gefragt habe ist, und das ist eins meiner Faktoren, du hast das jetzt ja auf den Kolonialismus bezogen und so, man kann es ja auch ganz anders sehen. Also hätte jemand mal vor 500 Jahren gesagt, wenn euer König, also ne, derjenige, der euch euer Ländereien nimmt, eure Töchter vergewaltigt und euch auf die Mütze haut und was weiß ich alles Schlimmes macht und euch in Folterkeller sperrt, so wie es ihm genehm ist, oder eure Königin mal stirbt, dann stehen die Leute da und heulen sich die Augen aus dem Kopf. Also weißt du, was ich meine? So dieser Zeitsprung, was ist denn eigentlich ein König oder Königin? Das ist doch auf dem Leid von anderen Leuten aufgebaut. Da verstehe ich ehrlich, also ich verstehe, dass das für viele wie so eine Seifenoper ist und ich fand jetzt diese Queen, die war ja auch immer ganz sympathisch und so, aber nichtsdestotrotz, also frage ich mich, wieso das so viele Menschen so krass emotionalisiert und bewegt, dass die, und das, da würde ich nämlich gleich mein nächstes Fakt vorhinter nachschieben, sich 14 Stunden in eine Schlange stellen, um 10 Sekunden an dem Sarg da zu stehen, also wirklich wie jeder, ne? Es tut ja auch niemandem weh. Also es gibt deutlich schlimmere Sachen, als dass man seine eigene Zeit verschwendet und sich 14 Stunden in so eine Schlange stellt. Aber für mich gibt es, glaube ich, nichts Abwegigeres. Das würde ich für kein, also auch ne, bei allem Musiknerdtum oder sonst was, ich kann mir keine Situation vorstellen, wo ich mich für irgendwen, der tot ist und wahrscheinlich auch nicht mal für wen, der lebendig ist, 14 Stunden in eine Schlange stelle. Also das ist für mich völlig abwegig, völlig weit weg und da kann ich gar nichts mit anfangen.
Ich würde das gerne etwas nochmal zuspitzen oder präzisieren. Also weil der Unterschied zwischen vor 500 Jahren und heute ist, glaube ich, ein wichtiger. Und zwar ist das der Unterschied zwischen Monarchie und parlamentarischer Monarchie. Denn damals war der König wirklich, der hat ja teilweise als Tyrann agiert und was der gesagt hat, wurde gemacht, egal wie, ob das gegen das Gesetz verstoßen hat oder nicht. Da gab es keinerlei Regulierung. Deshalb waren viele Könige, gerade in England, echte Tyrannen und es war genauso, wie du gesagt hast. Die haben einfach nach Lust und Laune die Frauen vergewaltigt, Köpfe abgeschlagen, was auch immer. Heutzutage ist ja nun die Queen in ihrer kompletten Amtszeit eigentlich ein Aushängeschild gewesen und eben das Regierungsoberhaupt, so wie bei uns, nicht ganz vergleichbar, aber eben bei uns ist es wie der Bundespräsident. Ne? Sie hat keinerlei Entscheidungsgewalten. Sie kann natürlich Gesetze einfach nicht unterschreiben, dann kommen die nicht hin, aber sie kann diese ganz großen Entscheidungen nicht treffen.
Aber und die Position hat sie doch trotzdem aufgrund dieser Vorgeschichte.
Geschenkt, hast du recht, absolut, aber und das ist eben der Punkt, der Mensch ist ja vergesslich und vergibt schnell. Und deshalb sagt man auch, naja, das hat ja sie nicht gemacht. Weißt du, so, das hat ja sie nicht gemacht. Und sie ist ja jetzt auch nur, ne, sie ist ja nur Aushängeschild. Also sie ist ja auch nicht für die Politik verantwortlich. Und was man ihr wirklich, und das muss man ihr, finde ich, wirklich zugutehalten, sie hat wirklich England stabilisiert. Ich glaube, sie hat 14 oder 15 Premierminister und Premierministerinnen erlebt. Und da war ja nun wirklich vor allen Dingen am Ende viel Crap dabei. Und sie hat es immer geschafft, England irgendwie stabil zu halten. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt ganz turbulente Zeiten anbrechen werden für England. Und dann komme ich zu deinem zweiten Punkt, was ich sag mal, wenn das in England jetzt die Leute sagen, oh mein Gott, weil sie es auch mit eigenen Sorgen verbinden, wenn die Queen stirbt, wie schlimm ist das denn? Okay, was ich überhaupt nicht verstehe ist, was hier in Deutschland die Leute anfangen zu heulen, sagen, oh, die Queen ist tot, oh nein. Ja, nicht unsere. Also es ist nicht mal unsere. So, und dann nochmal zu dieser Berichterstattung, die da auch, das ist mein zweites Fakt vor, dieser Beerdigungsmarathon, der da stattgefunden hat am Montag. Das war ja auch den ganzen Tag, meine Eltern haben das sich im Fernsehen angeguckt, den ganzen Tag. Und diese Experten, die da sitzen teilweise, das, was soll das? Da habe ich einmal hingeguckt, weißt du, wer da saß? Guido Maria Herbst. Was ist, das ist der, das ist den Modedesigner. Ja. Was ist die Verbindung? Die Queen ist tot, er moderiert Shopping Queen und deshalb? was? Hä? Versteht doch kein Mensch. Was soll der denn da? Was soll das? Das ist Deutschland, wo du echt so sagst so, nee, das macht doch gar keinen Sinn. Bitte, wenn ihr das schon macht, dann holt doch bitte auch jemanden dahin, der davon was weiß.
Ja, aber wer weiß denn irgendwas? Wirkliche Insights. Also, du hast ja recht, aber wen kannst du denn?
Also, noch? Die Queen kommt ja aus einer Familie, die vom Königshaus Hannover abstammt. Du die Windsors kommen vom Ike, König.
Den Ernst
die
August oder was? Der an den Papi
auch zum Beispiel, es muss ja nicht er sein, aber es kann
und
ja
auch. Dann schalte ich auch
kann,
ein.
Aber es kann ja auch, ganz ehrlich, das hätte ich wenigstens interessant gefunden. Das hätte ich wenigstens interessant gefunden.
Das wäre auch der interessant
hat, der
geworden.
Hat wenigstens, ist wenigstens selber ein Royal. Und wie gesagt, sie stammt nun mal im weitesten Sinne, ihre Familie, jetzt nicht sie, aber ihre Familie, eben vom Königshaus Hannover ab. Warum holst du dann keinen Historiker, der da irgendwie mal Sachen zusammen... Aber Guido Maria Herbst, ein Modedesigner, ehrlich? Nee, das weiß ich nicht, das finde ich scheiße. So.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Also, wie nennen wir unsere Folge? Queen. The Queen, Queen, we hate the Queen. Nein, können wir auch nicht machen. Aber es ist eine Folge über sehr viel, was passiert ist, was wir erstmal aufarbeiten mussten nach unserer kleinen Sommerpause. Folge 82 und wir können schon mal sagen, die nächste Folge, da werden wir uns in ganz heftige Tiefen begeben. Da werden wir in Metaebenen unterwegs sein, denn es ist eben auch in Sachen Kunstfreiheit eine ganze Menge passiert, als wir in der Sommerpause waren und da kommen wir nicht dran vorbei. Stichwort Winnetou, Stichwort Layla, Stichwort Elke. Darüber wird zu reden sein und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut.
Tschüss.